This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, whenever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute wieder mit einem spannenden Gast. Ja, ich muss echt sagen, dass ich zurzeit die Interviews, die Gespräche total liebe. Ich tauche da so ein in diese Lebenslinien und das fasziniert mich schon sehr, sehr lange. Menschen und ihre Geschichten mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Ja, und dass das auf den Gast Denise Steiner aus den wunderschönen Bündner Alpen bestens zutrifft, das werdet ihr jetzt gleich im Gespräch heraushören und erfahren. Denise hat mich vor einiger Zeit angeschrieben, hat mir eine ganz lange schöne E-Mail geschrieben mit ihrer sehr berührenden Lebensgeschichte und ich dachte, das ist wirklich mal was ganz anderes. Also wie lebt jemand mit einem Syndrom, das wir eigentlich nur von älteren Menschen kennen, dem juvenilen Parkinson-Syndrom? Sie hat recht früh die Diagnose bekommen und besticht mit ihrer sehr, sehr positiven Lebenseinstellung. Und da ist so viel drin, was man fürs eigene Leben mitnehmen kann, vielleicht auch übertragen kann. Wenn man mal meint, man hat ein großes Problem, hört man Denise zu und denkt sich, vielleicht ist doch alles nur noch halb so wild. Das heißt jetzt nicht, dass man eigene Themen runterreden sollte oder alles nicht so wahnsinnig schlimm ist, aber ihre Geschichte ist wirklich etwas, was mir wirklich unter die Haut auch gegangen ist im Gespräch. Denn wenn man so eine Diagnose bekommt und weiß, das ist das ganze Leben lang jetzt erstmal so, man muss sich einstellen mit Medikamenten, die Krankheit, das Syndrom hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Dann stecken da die einen den Kopf in den Sand und andere behalten ihre positive Lebenseinstellung beziehungsweise nehmen viel bewusster wahr, was denn eigentlich wichtig ist im Leben. Und dafür ist Denise das allerbeste Beispiel. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir mal direkt ins Gespräch. Freut euch auf eine gute Stunde aus dem Leben und vom Laufen mit Denise Steiner. Was nimmst du eigentlich während des Trainings und den Wettkämpfen zu dir, Anna? Das ist oft eine Frage, die mir gestellt wird und es gibt da natürlich nicht die eine Antwort, denn jeder mag andere Konsistenzen, die einen mögen Gel, die anderen lieber Riegel, die nächsten schwören auf Pulverform, wie sie ihre Kohlenhydrate und Elektrolyte zu sich nehmen. Ja, und bei mir ist wirklich so, dass ich seit 7 Jahren fast ausschließlich auf Tailwind setze und vor etwa 2 Jahren sind meine letzten Vorräte zur Neige gegangen und so habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dabei auf sporthunger.de gestoßen. Dahinter stecken Florian und Jonas, die ich auch vor etwa über einem Jahr im Podcast zu Gast hatte, wirklich 2 ganz tolle Sportler mit einer besonderen Mission, denn sie wählen ihr Produktsortiment extrem sorgfältig aus. Alles wird vorher natürlich auf Herz und Nieren getestet und ihr findet wirklich bei sporthunger.de die Creme de la Creme der Sportnahrung. Auch Bekleidung und Tragesysteme werdet ihr dort finden, wenn ihr wirklich mal auf außergewöhnliche Marken und Firmen setzen wollt. Und exklusiv für euch als Zuhörer dieses Podcasts gibt es auf die nächste Bestellung, die ihr bei sporthunger.de macht, 10% mit dem Code Laufen und Leben 10. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei, denn da ist nochmal die Folge mit Florian und Jonas verlinkt. Herzlich willkommen, liebe Denise Steiner. Du bist aus den Bündner Alpen in der wunderschönen Schweiz zugeschaltet und bist heute mit einer ganz besonderen Läufergeschichte hier und ich bin sehr froh, dass du mich vor 1-2 Wochen kontaktiert hast und mir deine Geschichte kurz beschrieben hast und ich war sehr inspiriert davon, diese heute mal näher unter die Lupe zu nehmen, aber erstmal ein schönes Hallo zu dir.
Guten Tag, hallo miteinander.
Ja, Grüezi miteinander, sagt
ihr. Grüezi miteinander, ja, Grüezi, genau. Wie geht's?
Ja, wie geht's?
Ja, genau.
Ja, du hast wirklich eine ganz besondere Geschichte im Gepäck, denn du bist 42, dreifache Mama.
Genau.
Arbeitest als Anästhesie-Fachexpertin, 50%, bist Läuferin aus Leidenschaft.
Ja.
Auch vor 10 Jahren hat sich dein Leben sehr stark geändert. Was ist denn da passiert? Nimm uns da mal mit in diesen Moment zurück, als du eine ziemlich niederschmetternde Diagnose erhalten hast.
Ja, also da war ich eigentlich so, gerade wurde ich informiert, dass ich die Ausbildung zur Anästhesie-Fachexpertin machen dürfte und war dann auch auf einer orthopädischen Abteilung und ich habe an mir selber auch beobachtet am Bewerbungsgespräch, dass ich zittere an einer Hand und sie haben mich dann auch angesprochen drauf. Und da habe ich aber noch nicht so darauf geachtet. Und im Verlauf von der Ausbildung haben mich immer mehr Leute darauf angesprochen, dass ich so nervös wirke. Und dann habe ich immer gesagt, mir geht es gut. Ich merke, dass ich zittere. Und es wurde dann immer zunehmender mit den Symptomen. Also ich hatte eigentlich in meinem Körper die Ruhe. Aber von außen betrachtet hat das gewirkt, wie wenn ich ganz nervös oder auf Entzug von irgendeiner Substanz war. Es hat sich auch so angefühlt manchmal, dass es wie eine Nervosität oder eine Angst, eine innere Angst war, ohne die Emotion Angst. Und ich konnte das körperlich nicht kontrollieren. Ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Und zeitgleich hat meine kleine Schwester auch Symptome begonnen zu entwickeln. Und dann haben die Abklärungen angefangen und zuerst ging ich zum Hausarzt. Er hat dann mir empfohlen, ich soll doch manchmal ein Temesta nehmen zum Beruhigen, da ich vom Fach war. Temesta ist ein Benzodiazepin und das kann sehr schnell zur Abhängigkeit führen. Habe ich mir gedacht, nein, das mache ich sicher nicht. Und dann hat er mich glücklicherweise zu einer Neurologin überwiesen, wo ich diesen Termin habe ich auch wahrgenommen und sie hat mir dann empfohlen, ich soll doch ab und zu mal ein Glas Wein trinken. Und das Beste wäre sowieso, wenn ich schwanger werden würde, weil dann würde sich meine ganzen Probleme verlagern und ich würde das Zittern nicht mehr wahrnehmen. Sie konnte mir dann aber auch nicht weiterhelfen bei der endgültigen Diagnosestellung. Und so wurde ich zu einem super Bewegungsneurolog an ein großes Spital überwiesen. Da haben dann stationär zusammen mit meiner Schwester die großen Tests angefangen. Ausschlusskriterien von Segawa-Syndrom bis über andere neurologische Erkrankungen und ich war da gerade im Prozess zum Heiraten, meinen langjährigen damals Freund. Mittlerweile sind wir 21 Jahre zusammen und er hat mich nie im Stich gelassen, auch mit den Symptomen hat er mir den Antrag gemacht und ja, es war wirklich eine schöne Zeit und trotzdem crazy mit all den Symptomen und den Happenings. Und so musste dann, weil ich ziemlich nach der Hochzeit schwanger wurde, musste meine Schwester all die Tests weitermachen, da die invasiven Tests nicht unter Schwangerschaft ausgeführt werden konnten. Und dann stand das dann ziemlich schnell fest, dass wir einen juvenilen Parkinson haben, ein juveniles Parkinson-Syndrom, das genetisch auf dem PARC2-Genom festgestellt wurde. Und ja, meine Schwester hatte dann die Diagnose, ich noch nicht, weil ich noch nicht getestet wurde und ich die Schwangerschaft abwarten wollte, auch mit der Medikamenteneinstellung, was ich dann auch getan habe. Und kurz nach der Geburt habe ich dann, 5 Tage nach der Geburt, habe ich dann auch angefangen mit den Medikamenten und ich habe mich gefühlt wie Superwoman. Ich hatte meinen Körper wieder zurück.
Ja, genau. Müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen in das eigentliche Syndrom, was du diagnostiziert bekommen hast. Also erstmal diese Odyssee von Arzt zu Arzt. Das ist ja ganz klassisch. Ja, hört man ja ganz oft, dass man dahin gewandert ist, dann zum nächsten und dann abgestempelt wurde als, trinken Sie einfach ein bisschen Wein und chillen Sie mal Ihr Leben, dann wird das schon. Also sehr erstaunlich immer wieder. Und jetzt kriegst du diese Diagnose. Jetzt kennen ja wahrscheinlich die meisten. Ich bin jetzt auch überhaupt gar nicht vom Fach, aber man hat schon mal von Parkinson gehört, dass die Leute da sehr stark zittern, die Koordination nicht mehr ganz so stimmt. Aber ich habe bisher damit nur ältere Leute in Verbindung gebracht. Jetzt sprichst du ja von einem juvenilen Parkinson-Syndrom, also das, was bei jüngeren Menschen auftreten kann. Hast dazu gerade noch das PARC2-Genom erwähnt. Auch das ist jetzt für mich eher etwas, wo ich jetzt fragen würde, was ist denn das genau noch dazu? Kannst du das mal für uns erklären, die jetzt nicht vom Fach sind?
Ja, also die meisten kennen Michael G. Fox. Das ist ein bekannter Schauspieler, der ist aus den USA und der hat genau dieses juvenile Parkinson-Syndrom. Aber ich kann nicht genau sagen, ob wir alle die Parallelen haben. Ich weiß einfach vom Neurologischen her, ich habe nicht sehr viel recherchiert, weil ich das nicht möchte, auch wenn ich vom Fach bin, weil ich eine gewisse Lebenseinstellung habe. Aber ich weiß, dass wenn das Park2-Genom mit der Parkinson vom Park2-Genom betroffen ist, nicht gleichzusetzen ist wie das Alters-Parkinson. Also wenn man gut eingestellt ist von Anfang an, eine gute Lebensführung mit viel Sport treibt, wenig Stress, gesunde Ernährung, dass es dann praktisch linear bis ans Lebensende stabil verläuft und auch die kognitiven Einschränkungen, die beim Alters-Parkinson auftreten, sind in unserem Fall nicht betroffen davon. Genau, du hast vorher erwähnt, wegen dem Ballon, Dysbalance, dem Zittrigen. Ja, ich habe einen Tremor, der ist vor allem rechts betont und eine Dystonie, die auftritt, vor allem morgens, wenn ich das Medikament zu spät nehme oder auch wenn ich sehr wenig geschlafen habe, weil es ist eigentlich so, alle Parkinson-Erkrankungen führen herbei, dass die Neurotransmitter im Hirn, die das Dopamin produzieren, absterben. Genau. Und das Dopamin fehlt dann. Und wenn du dem Körper nicht, beim Gesunden braucht es nicht von außen Dopamin, um das aufzufüllen. Aber bei uns Kranken, Parkinson oder Juvenil Parkinson, müssen wir diese Lücke füllen, um es wieder stabil zu erhalten. Und vor allem in der Nacht macht der Körper, dass das Dopamin, das noch erhalten ist, oder auch bei euch Gesunden, sich regeneriert in der Tiefschlafphase und darum ist auch ein gesunder Schlaf wichtig. So. Und die Dysbalance, die hatte ich nie, die haben auch meine Schwestern eigentlich nie. Wir machen alle Yoga, das hilft sicher auch und einfach den Körper zu stärken und ihm Gesundes zu tun, das hilft. Hat das deine Frage beantwortet?
Ja, noch nicht ganz, denn das Wort Tremor und Dystonien, auch das ist jetzt vielleicht einigen inklusive mir auch nicht so eine Bedeutung. Natürlich kann man es googeln,
Genau.
aber wie wirkt sich das aus, wenn du von Tremor und Dystonien sprichst? Was heißt das in deinem Alltag, in deinem
Genau.
Leben?
Also, ich habe ja gesagt, Tremor, das ist ein starkes Zittern in der Hand, vor allem bei mir. Ich hatte es so stark, dass ich die Protokolle in der Anästhesie nicht mehr schreiben konnte. Sie haben mich dann auch in den Aufwachsaal versetzt und schlussendlich dann, als ich hochschwanger war, ins Büro. Und auch konnte ich nicht mehr intubieren. Ich konnte die Maske nicht mehr schön ruhig halten auf dem Patienten. Der hat wahrscheinlich Angst gehabt oder ich könnte es annehmen. Also ich habe dann auch selber zum Chefarzt gesagt, ich möchte versetzt werden, weil das ist nicht mehr gut für mich und auch für die Patienten. Er hat das total verstanden und sie haben total cool reagiert, das Ganze. Dann die Dystonie, das ist im Fuß. Ich kann es fühlt sich an, wenn sich die Zehen. Bei mir ist es jetzt im Fuß, es kann überall im Körper sein. Bei mir ist es immer im rechten Fuß. Wie wenn sich die Zehen so zusammenziehen nach unten und verkrampfen. Es ist eigentlich eine starke Muskelverkrampfung, die du kognitiv nicht lösen kannst. Du
Also wie so
kannst
ein Kralle, eine Kralle,
wie
die
eine
sich.
Krampf. Genau. Ich sage immer zu meinen Kindern, ich habe jetzt einen dummen Fuß. Aber es ist so wie eine Verkrampfung in der Muskulatur, die das dann so zusammenzieht in den Zehen, dass du das nicht mehr lösen kannst, bis das Dopamin wieder genügend vorhanden ist im Körper.
Und diese
Genau.
Dystonien, die können im Fuß jetzt bei dir, die können zu jeder Tageszeit völlig beliebig auftreten oder triggert
Ohne
oder
Medikamente schon, ja.
okay, oder hast du dann einen
Genau.
bestimmten Trigger, der das dann vielleicht verstärken könnte, das Risiko, dass es passiert, oder bist du dem wirklich ausgeliefert?
Völlige Überlastung ist ganz schlecht oder zu wenig Schlaf. Triggert das auch ganz fest, weil dann im Tiefschlaf die Regeneration des Dopamins fehlt.
Das heißt, das Medikament, von dem du gesprochen hast, ist das ein reines Dopamin-Medikament oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich nehme zwei Medikamente. Das eine ist ein Levodopa. Das ist ein reines synthetisches Dopamin, das ich mir alle 3 Stunden von 6 Uhr weg bis 6 Uhr abends zufüge. In der Nacht nicht. Das soll mein Körper noch spüren, dass er den Antrieb noch hat, das Dopamin zu produzieren. Und wenn es von außen kommen würde, würde mein Körper denken, ach, da kommt's ja, ich muss nicht mehr. Und im Tiefschlaf möchte ich, dass mein Körper das selber noch ein bisschen schafft. Und das klappt tipptopp. Und das zweite Medikament, das nehme ich am Morgen um 9 Uhr zusammen mit dem 9 Uhr Levodopa ein. Das ist das Azilect. Das nehme ich, es ist ein teures Medikament und das ist zum Erhalt des von mir produzierten Dopamins, dass es herausgezögert wird, abgebaut wird. Und das Levodopa, das nehme ich in der geringsten Dosierung, sind 62,5 Milligramm, alle 3 Stunden. 6 bis 6.
Ja, sehr interessant. Also das kann ich mir gut vorstellen, als Laie auch, ja. Also
Ja.
was dann im Körper auch macht und auch diese Vorgänge, die im Körper passieren durch die Krankheit, finde ich sehr nachvollziehbar. Jetzt bist
Genau.
du ja aus Leidenschaft Läuferin
Genau.
und warst ja auch vor der Diagnose fit und regelmäßig am Sporteln sozusagen, am Laufen. Und
Genau.
mit so einer Diagnose, Schwangerschaften, wie ist es dir da ergangen mit dem Laufen? Wie hat sich das ausgewirkt auf deinen Sport? Weil das schüttet ja auch Dopamin aus.
Genau, das schüttet auch Dopamin aus, aber das ist eigentlich, ja, also wie gesagt, es hat dann dazu geführt, dass ich diese Dystonie immer mehr bekommen habe und ich noch keine Medikamente hatte, da ich die Diagnose auch noch nicht hatte, vor über 10 Jahren, vor meiner ersten Schwangerschaft. Und dann musste ich gezwungenermaßen immer weiter zurück. Ich habe auch Ballett getanzt. Ich konnte dann einfach leider meinen Sport nicht mehr ausüben, musste resignieren und aufgeben. Ich habe dann, als ich die Diagnose bekommen habe, eine Viertelstunde laut geweint. Eine Viertelstunde meines Lebens habe ich geweint, es rausgelassen, so laut ich konnte, in meiner Wohnung. Und dann habe ich gesagt, und jetzt ist fertig. Ich kontrolliere dich und du kontrollierst nicht mich, du Parkinson. Und seit diesem Tag an kontrolliere ich meine Krankheit, habe ich sie im Griff. Also mit Ups und Downs. Und ich denke, diese Resilienz hat mich sehr weit gebracht. Das hat aber dazu geführt, dass ich meinen Sport einschränken musste. Die Schwangerschaft, die auch sehr, sehr streng war, musste auch 2 Monate liegen am Schluss, nicht wegen Parkinson. Aber es hat sehr viel Stress bedeutet für meinen Körper und ich musste sanft umgehen. Ich musste meinen Körper kennenlernen. Ich musste auf ihn hören, ich musste demütig mit meinem Körper umgehen und halt nachgiebig sein mit ihm, ihm die Zeit lassen. Und dann habe ich angefangen zu nähen, und zwar obsessiv.
Nähen.
Also, ja, genau, als Ersatz. Und habe so dann die Trageberatung gemacht und einige andere Projekte. Und
Das
habe
heißt,
dann.
Moment mal, genäht, Tragesäcke höre ich schon raus für
Ja,
Babys, die
genau,
man dann
für
vor den Körper
Babys,
trägt.
genau, habe ich
Hast du
dann
da ein
für.
richtiges Geschäft draus gemacht oder
Ja.
eine kleine
Genau,
Kollektion?
ich habe da eine Einzelfirma gegründet, die Tragetücher mit, ich hatte ein Nähatelier mit 4 Angestellten und hatte aber immer weitergearbeitet als Anästhesie-Fachexpertin in einem niedrigprozentigen Pensum mit meinem Kind dazu und die Trageberatungen dazu noch und habe die das waren Metas, die Tragehilfen schweizweit vertrieben. Das hat mir dann so einen Erfüllungsersatz gegeben. Und ich habe das wie auch nicht vermisst in den letzten 10 Jahren. Dieses Schwitzen, dieses Atmen, dieses Sportliche. Ich habe zwar immer etwas Sport gemacht. Ich war viel Snowboarden, Langlaufen. Ich war immer ab und zu doch noch laufen. Mit den Medikamenten ging das ja dann alles wieder. Und auch immer Yoga gemacht. Aber so das Vollsportliche, jeden Tag laufen oder jeden zweiten Tag laufen, das habe ich nicht mehr aufgenommen, einfach die ganzen 10 Jahre nicht mehr, bis ich dann irgendwann in eine Lethargie gefallen bin, da nach dem dritten Kind dann das ein bisschen in das Lethargische ausgeartet ist.
Sprichst du da jetzt
Genau.
von dem postnatalen
Nein,
Verstimmungssyndrom oder
nein,
einfach?
überhaupt nicht. Ich bin einfach in einen riesen Komfort reingefallen, wo ich es einfach gemütlich fand abends. Ich war auch völlig ausgelastet und ausgelaugt abends. mit einem gefüllten Arbeitstag zu Hause, drei Kindern, drei Kleinkindern, und ich war einfach zu müde. Ich war so erschöpft und konnte mich abends nicht mehr für Sport aufrappen. Und dann bin ich auf der Couch gelandet, habe eine Serie nach der anderen geguckt und Malteser ist in mich reingefuttert. Was dann, ja, Ende 2023 auf der Waage unerfreuliche Ergebnisse gezeigt haben. Und dann habe ich gesagt, fertig.
Ja. Ja, nochmal kurz
Genau.
zurückgespult. Deine Kinder sind jetzt ja 10, 8 und 2,5. Da kommen wir auch nachher noch drauf zu
Ja.
sprechen, wie sich das aufs Laufen auch ausgewirkt hat und wie du wieder angefangen hast, Anfang des Jahres mit dem Laufen zu beginnen. Du sagst ja selber von dir, dass du einfach eine starke Resilienz aufgebaut hast durch die Krankheit. Du mit einem sehr positiven Mindset auch dein Leben gestaltest. Du hast ja auch
Genau.
geschrieben, mein Leben ist toll, so als Zitat jetzt mal.
Ja.
Sprichst ja aber trotzdem gleichzeitig auch von ja, einer gewissen Lethargie jetzt auch. Also ich stelle mir schon vor, dass das ja so ein Auf und Ab ist. Also wenn das
Genau.
Läufer hier zuhören und die hören, die bekommen eine Diagnose und gezwungenermaßen müssen sie ausfallen, dann denkt man ja vielleicht erstmal, ja, ich schaue mal jetzt 2 Monate, 3 Monate, dann wird ein Jahr vielleicht draus. Aber jetzt sprichst du von 10 Jahren, das ist ja für die meisten von uns wirklich, die wir alle den Laufsport lieben. Ohne dass man jetzt einen Marathon laufen muss, einfach bloß, wie du sagst, alle 2 Tage vor die Tür in die Natur, sich bewegen, ein paar
Genau.
Kilometer laufen. Das ist ja wirklich somit das Schlimmste, was sich wahrscheinlich die meisten vorstellen können.
Ja,
Wie bist du
genau.
denn dann gerade, weil in den Hochphasen ist es ja immer leicht, dann durch die Hochphasen zu kommen, wenn man sich eh
Ja.
gut fühlt. Aber wie bist du denn speziell dann doch mal mit diesen Tiefpunkten umgegangen, wo du nicht mehr so leicht sagen konntest, oh, mein Leben ist toll, weil sich es einfach anders angefühlt hat?
Also eigentlich gibt es in meinem Leben praktisch keine Tiefe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach sehr ein positiv eingestellter Mensch bin. Ich bin ein Bef es Die Tiefpunkte sportlich gesehen habe ich eigentlich auch nicht gesehen, weil ich viel draußen in der Natur laufen gegangen bin mit meinen Kindern. Gerade in der Corona-Zeit sind wir tagelang 2, 3 Stunden Wald auf, Wald ab und haben Sachen gebaut im Wald. Und ich habe das einfach wirklich nicht vermisst. Es ist nicht einfach, dass ich aus einer Trauer nicht mehr Sport gemacht habe, sondern einfach vielleicht auch aus alltäglicher Bequemlichkeit. Ich habe mich ja immer bewegt und ich habe mich eigentlich fit gefühlt, aber so das Schwitzen und das an die Grenze zu gehen, das habe ich in den 10 Jahren einfach nicht vermisst. Ich habe es nicht. Und erst als ich damit begonnen habe, habe ich gemerkt, wie ich das vermisst habe. Und das mit dem Tiefpunkt, ja, es gibt manchmal Tage, wo ich hadere mit dem Schicksal, dass jetzt halt dieser juvenile Parkinson in meinem Leben ist. Aber das kann ich eigentlich recht rasch wieder drehen, indem ich die positiven Aspekte meiner Krankheit betrachte. Und zwar, es hat mich demütig gemacht als Mensch. Ich habe ein größeres Verständnis für Menschen, die irgendein Problem haben da draußen, sei es ein Konflikt mit Menschen zwischenmenschlich, oder ich kann auch mit Menschen gut umgehen, weil ich denke, das ist nicht so schlimm. Es geht bei dir gut und schau dich doch an, du hast alles, was du brauchst. Mach was draus und schöpfe aus dem Vollen, weil du könntest morgen über die Straße laufen und tot sein. Das ist genauso traurig und darum habe ich mir geschworen, jeden Tag so auszuschöpfen, als wäre es mein letzter. Und davon zehre ich eigentlich jeden Tag, weil ich warte nicht auf eine Heilung meiner Krankheit, obwohl das Genetische ja sehr erforscht wird. Aber das gibt es vielleicht nie. Und dann habe ich mein ganzes Leben lang gewartet und das möchte ich nicht. Ich möchte das Leben jetzt genießen, weil es gibt so viele schöne Dinge auf der Welt, die ich noch machen möchte oder die ich jeden Tag durch meine Kinder, durch die Natur, durch mein Zuhause, durch die Schweiz und alles einfach ausschöpfen möchte und erfahren und erleben und spüren möchte. Und darum kann ich wirklich nicht sagen, dass ich aus einer tiefen Trauer mich motivieren musste, um wieder hier zu stehen und Sport zu treiben, sondern es war eigentlich wirklich der innere Schweinehund, den ich überwinden musste, um da wieder ranzugehen, den
Die
ich
Waage war
bekommen habe.
schuld, die ganzen Malteser,
Genau. Unter
die
anderem
leckeren Dinger.
und das Foto, das ich von mir gesehen habe, einmal im Sommer, ja, letztens.
Nochmal kurz auf die Krankheit zurückzukommen. Du bist ein Leben lang quasi auf Medikamente angewiesen in diesem
Ja.
Rhythmus. Das heißt, auch wenn du verreist, fliegst oder sonst irgendwie,
Genau.
du musst immer schauen,
Immer.
dass du einen ziemlich geregelten auch Tagesrhythmus wahrscheinlich verfolgst mit strengeren Strukturen oder einigermaßen. Wie ist das im Alltag?
Ja, also ich habe da meine Smartwatch. Da habe ich alle 3 Stunden von 6 Uhr weg programmiert, dass sie vibriert und erinnert mich daran, dass ich meine Medikamente nehmen muss. Jetzt fahren wir dann gleich in den Urlaub freitags. Ich habe schon gerüstet für die nächsten 2 Wochen die Medikamente im Medikamentenschieber, morgen, Mittag, Abend, Nacht. Dann muss ich nur noch diesen Schieber öffnen, zack, rein und dann habe ich's. Am Morgen, ich nehme eben 20 vor 6 das erste Medikament, was ich schon Abend vorher auf den Nachttisch mit einem Glas Wasser parat stelle. Da vibriert meine Uhr, dann wache ich schnell auf, nehme das, Schluck Wasser und schlafe weiter bis 7. Und dann wirkt das Medikament bereits, wenn ich aufstehe. Und zu der Frage mit dem geregelten Rhythmus, zu dieser strikten Struktur, nein und ja, also jein eigentlich. Ich arbeite in einem Beruf, der viele Schichten anfordert. Da darf ich eigentlich alle Schichten machen, außer für die Nachtwache habe ich einen Attest. Weil das würde erfordern, dass ich in der Nachtwache auch Medikamente nehmen müsste, was im Gesamten eine Medikamentenerhöhung erfordern würde. Und das ist nicht unser Ziel. Und mein Neurolog hat mir deswegen einen Attest ausgestellt, dass ich da keine Nachtwache machen muss, was auch alle Teammitglieder verstanden haben. Sonst muss ich sagen, nein, du kannst mit Kindern und mit Familie und mit, nein, da lasse ich mich nicht einschränken. Die Medikamente kommen einfach mit und die habe ich immer dabei. Und die habe ich in einem kleinen Täschchen. Und das ist so ein handliches Ding, dass es für mich kein Problem mehr ist. Es gab in der Vergangenheit schon einmal wie soll ich sagen, Flops, die ich mir selber zuschreiben konnte, als ich in der Hektik die doppelte Dosis während dem Kochen eingenommen habe und dann so ein bisschen apathisch wurde und der Arzt kommen musste. Ja, genau, aber das ist mir einmal passiert. Und ja, auch jetzt, als ich das Laufen wieder aufgenommen habe, ist mir da auch schon mal was passiert. Aber ich denke, das kommt dann vielleicht später noch
Das
zur
kommt dann
Sprache.
gleich noch, ja.
Ja.
Genau, noch ein Aspekt zu deiner Krankheit. Diese Medikamente, haben die denn auch Nebenwirkungen? Du sagst halt, okay, die doppelte Menge kann zu einer Apathie führen,
Genau.
Lethargie. Was noch,
Genau.
ist vielleicht eine Wasseransammlung oder
Genau. Nein, Wasseransammlung, körperliche Symptome nicht. Aber wenn ich sie nicht regelmäßig nehme, das kann man sich vorstellen, es braucht wie ein Spiegel im Körper auf den ganzen Tag verteilt. Und wenn der Spiegel zu rasch abfällt, sprich ich die Medikamente nicht exakt so nehme, wie sie also die Wirkung haben, Wirkungseintritt bis Wirkungsabfall, dann habe ich manchmal so wie eine Überbeweglichkeit in meinem Körper. Oder eben, dass sie, als ich meine Uhr noch nicht hatte, habe ich mich oft auf meinen Mann verlassen, der ja früh aufsteht und der hat mich dann nicht geweckt. Und dann hatte ich dann wirklich lange Zeit, bis das Medikament dann angeschlagen hatte und dann hatte ich schon eine Dystonie oder musste dann durch das Medikament, war ich sehr, sehr müde, weil das eine große Dosis ist auf einen Schlag am Morgen. Da musste ich auch manchmal wie ein Nickerchen machen, bevor ich dann in die Gänge kam, weil ich einfach so müde war. Genau. Aber so im Alltag ist, ja, also wenn ich die Medikamente regelmäßig nehme, kein Problem. Außer eben, wenn ich sie aus Versehen dann vergessen habe und dann vielleicht 1, 2 Stunden später erst genommen habe durch den hektischen Alltag, dann habe ich es dann schon gespürt, halt eben auch mit einer Dystonie, die dann plötzlich gekommen ist. Was mir auch schon oft passiert ist, sogar mit der Uhr, ist, dass ich die letzte Dosis am Abend vergessen habe und dann am Morgen im Schieber gesehen habe, ups, da ist ja noch was drin, aber das ist danach nicht weiter schlimm. Dann hat es mein Körper einfach nicht gebraucht zu
Und so
dem
eine
Zeitpunkt.
Dystonie, weil ich da wirklich keine Erfahrung habe. Klar, Krampf kann ich mir vorstellen. Wie lange hält denn so eine Dystonie-Episode so einen Schub an?
Also, wenn ich die Dystonie habe, dann habe ich ja meistens irgendwo selbst Schuld dran, weil ich entweder zu wenig geschlafen habe, das Medikament zu spät genommen habe und ich nehme nie ein zusätzliches Medikament zu meiner Tagesdosis. Das möchte ich nicht, weil dann geht der Bedarf hoch vom Medikament. Das Die Dystonie hält eigentlich meistens so bei mir jetzt so zwischen 20 Minuten bis halb Stunde an. Da sitze ich einfach auf die Couch, lege die Füße hoch, warte. Oder ich gehe schlafen, wenn es dann schon Zeit ist. Oder ich dusche im Sitzen, das ist kein Problem. Ich mache mir da keinen Druck und ich
Und auf
gehe
der
dann auch
Arbeit,
wieder
wenn
weg.
du dann im Dienst bist, in deiner
Dann
Verantwortungsvollen.
arbeite ich weiter, dann ignoriere ich es. Dann mache ich einfach weiter, weil da ist der Mensch das Wichtige. Aber da nehme ich auch die Medikamente regelmäßig. Es ist mir schon ein, zweimal passiert, aber da merkt niemand was davon außer ich und ich lasse mich da auch nicht ablenken. Genau.
Und wir haben Freunde und Familie reagiert. Ich meine, es liegt in deiner Familie, aber wir haben jetzt auch so Freunde reagiert, als die dann irgendwie wussten, okay, du hast jetzt da dieses Syndrom. Gab es da unterschiedliche Reaktionen?
Also eigentlich durchwegs positiv. Also sie haben mit sehr viel Verständnis reagiert, auch gerade mein Mann. Und mein Mann ist wirklich ein wie sagt man, er ist eine riesengroße
Stütze.
Kraftsäule, Stütze, ja genau, in meinem Leben, weil er hat mir nie das Gefühl gegeben, krank zu sein. Auch meine Schwiegermutter, die gerade in unserem Haus oberhalb wohnt, in der oberen Wohnung, die geben mir nie das Gefühl, ich sei anders oder krank. Und das wollte ich auch. Ich wollte nicht als krank abgestempelt werden. Und ich wollte nie eine Sonderbehandlung. Ich möchte einfach ein normaler Mensch sein. Und ich bin es auch. Und dadurch haben die Menschen eigentlich ganz natürlich und normal. Und wenn ich mal was erzähle, ist es auch wie wenn ich erzähle, heute war ich Kaffee trinken mit meiner Kollegin. Es ist so ein aus dem Leben gegriffenes Thema und sie hören mich dann interessant an, fragen mir, die, die das noch nie gehört haben, stellen dann einige Fragen und finden es interessant, einige sind erstaunt. Aber durch das, dass ich nicht mein Leben auf die Krankheit ausrichte und eigentlich im Alltag auch nie dran denke, widerspiegelt sich das auch nicht in mir. Und daher nehmen die Menschen das wahrscheinlich einfach an als Teil von mir, mit dem ich lebe. Genau. Ich war ja schon eingeschränkt und wenn ich das manchmal so mit, ja, ich konnte zum Beispiel nicht mehr so gut tanzen, da war ich ja noch jung, so 30, jetzt bin ich schon 40, aber mit Tanzen habe ich es dann schon gespürt und dann musste ich dann einfach Pausen einlegen, aber da kam immer Verständnis, da hatte nie jemand irgendwie das Gefühl, er wolle jetzt nicht mehr etwas zu tun haben mit mir, sondern eher, nein. Und Hilfe habe ich nie gebraucht. Oder ich hätte sie angefordert und dann gekriegt, aber ich habe sie nie wirklich gebraucht. Ja,
Das
genau.
zeigt vielleicht auch so, wie wichtig das Umfeld, du sprachst gerade von deinem Mann, deine
Genau.
beiden Schwestern sind ja auch betroffen,
Genau.
was das Umfeld für eine Rolle spielt und eben auch, dass sich deine positive Lebenseinstellung eben auch entsprechend so auswirkt, dass du mit der Einstellung damit gut umgehen kannst, wenn so ein Schub kommt, dieses Natürliche, dass du dich
Genau.
selber gar nicht als krank, so kommst du zumindest nicht vor, dass du dich selber nicht als kranke Person siehst, sondern du lebst mit etwas und das gehört dazu, aber du lässt dich davon nicht dominieren
Abhalten.
oder komplett aus dem Leben rausnocken, sondern hast damit so einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Das ist doch einfach
Ja,
großartig,
genau.
ja.
Und es ist auch so, dass vielleicht für Menschen, die ein anderes Problem haben da draußen, es ist immer so, dass wenn du dich psychisch schlecht fühlst, ist das Körperliche auch in Beeinträchtigung bezogen. Wenn du dich psychisch gut fühlst oder dir was Gutes tust und dich mit Freude fühlst, geht es deinem Körper auch viel besser. Das spüre ich ganz stark. Also, wenn ich einen Regentag in mir habe, was ja sehr selten ist, sei es die Tage vor meinen Tagen, PMS oder so, das kann mal vorkommen, dann merke ich die Symptome schon stärker. Aber dann gehe ich dann auch wieder in mich zurück, komme zur Ruhe, mache etwas Ausgleichendes und gebe meinem Körper auch die Möglichkeit, sich zu erholen, Kraft zu schöpfen, um dann wieder, ja, ein gutes Vibe in mir drin zu haben und die Spiritualität und genau das Visualisieren, das hilft mir auch sehr stark im Alltag und genau, gute Gespräche mit meinen Leuten, mit meinen engen Leuten. Ich bin wirklich gut eingebettet. Meine Patentante zum Beispiel ist ein riesengroßer Anker in meinem Leben, wo ich oft durch Gespräche, jetzt nicht auf meine Krankheit bezogen, aber über Gott und die Welt mich gut unterhalten, philosophieren kann. Das gibt mir auch wieder sehr viel Kraft. Genau,
Ja, mir kommen
genau.
gerade so die Gedanken, wenn du so erzählst, dass es klingt ja wie so eine blöde Floskel zu sagen, Krankheit als Chance. Aber ich finde, in deinem Beispiel trifft es wirklich zu, dass du ja auch gelernt hast, so tönt es zumindest, deinen Körper nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, ganz stark ja auf dich achten zu müssen, bedingt durch das
Genau.
Syndrom, was ja auch ein Geschenk sein kann, weil viele Leute gehen ja durch ihren stressigen Alltag, gehen über ihre Grenzen. Und du
Ja.
kannst es dir eigentlich ja gar nicht erlauben, beziehungsweise hättest du dann sehr starke Konsequenzen. Und das ist ja auch
Genau.
irgendwie in dem Moment etwas, was ja, was vielleicht einen positiven Aspekt in dem Fall auch
Ganz
sein kann.
genau, ganz genau. Da ich ja viel Energie habe und mit dem gesegnet bin, würde ich ohne die Krankheit oft über meine eigenen Grenzen gehen und dann vielleicht eine Erschöpfungsdepression erleben müssen oder was auch immer. Oder es gibt ja viele Menschen im Leben, die arbeiten, arbeiten, machen so und so und dann bumm, fallen sie um mit 40 und haben einen Herzinfarkt, weil sie es einfach immer ignoriert haben. Und bei mir ist so immer der Alarmklopf. Wenn ich so ein bisschen die Symptome spüre oder ja, es setzt mir Grenzen, die du als Hindernis nehmen könntest, aber bei mir ist es wirklich so, ich sehe es als Chance und ich musste meinen Körper wirklich ganz genau kennenlernen. Ich kenne meinen Körper auch wirklich ganz genau. Ich weiß, auf was ich achten muss, wenn es einmal gut oder schlecht geht. Ich spüre das natürlich auch, wenn es mir super gut geht, dann kann ich das auch schön ausnutzen. Aber auch da muss ich schauen, dass es nicht dann zu weit treibe. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe auf einer medizinischen Abteilung damals gearbeitet und mit viel Parkinson-Patienten zusammen. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich eine Krankheit nicht möchte, ist es das Parkinson. Und 2 Jahre später war sie da.
Das ist ja, irrsinnig
Aber
irgendwie.
ja, das war ganz speziell. Und trotzdem hat es mich irgendwie, hatte ich dann gedacht, ja, wahrscheinlich ist es einfach, das musste so sein. Und es hat mir auch ganz, ganz viele Chancen geöffnet, diese Krankheit, um anderen Menschen schon eine Stütze sein zu dürfen. Wenn es ihnen nicht gut ging, ich habe dann eben nie Parallelen gezogen zu mir, aber ich habe gesagt, hey, schau doch an, schau dich doch an, es geht dir wirklich gut, du kannst was mit dir machen. Lass dich nicht abhalten von, und auch wenn es dir jetzt seelisch oder irgendwie ein Beinbruch dich hindert, du kannst ja trotzdem noch andere Sachen machen. Versuch's doch einfach, bleib nicht stehen, mach deine mentale oder auch deine persönliche Entwicklung, fördere sie und bleib nicht auf dem Niveau stehen, was du bist. Du bist so viel mehr, oder?
Ja, umso schöner, dass wir jetzt auch zusammen sprechen, nachdem du jetzt schon so eine langjährige Erfahrung mit der Krankheit hast oder mit dem Syndrom, weil das natürlich ein sehr ja, wertvoller Erfahrungsschatz ist, von dem auch andere
Genau,
profitieren können, dass du erstmal
genau.
diesen langen Weg gegangen bist und jetzt an dem Punkt bist zu sagen, jawohl, das hat alles seinen Sinn. Und ja, bezogen auf über die Grenzen gehen, hat es dich doch wieder ein bisschen gepackt, als dann
Ja.
hier die Zahl, die ich so ganz gefallen hat auf der
Ja.
Waage, ist Anfang Januar wieder ins Laufen
Genau,
gekommen.
genau,
Dein
genau.
großes Ziel ist, einen Halbmarathon zu schaffen.
Ja,
Und du
genau.
bist jetzt in den letzten Wochen ordentlich gelaufen und hast schon ein paar Trailrennen gemacht. Ja, wie
Genau.
hast du denn jetzt letztendlich wieder in das eigentliche Laufen, in so eine Art Training reingefunden Anfang des Jahres?
Ja, als ich dann den Malteser-Sack weggesteckt habe auf der Couch und gesagt habe, so, jetzt beginnst du wieder deinen Körper zu achten und eine wirklich gesunde Ernährung aufzustellen. Und versuchst es einfach einmal, habe die Schuhe angezogen, bin wieder laufen gegangen. Und das waren dann so ein schönes Déjà-vu von früher, der Geruch im Wald. Ich mache ja Trailrunning vor allem bergauf im Wald. Bei uns in den Schweizer Alpen bietet sich das hübsch an. Und das habe ich so vermisst und bin da zurückgekommen und habe meinem gesagt, mein Mann hat ja immer gesagt, Dennis, geh wieder raus, mach wieder Sport, geh. Ich habe dann auch wieder mit Spinning schon ein bisschen vor dem Winter angefangen. Und dann hat er gesagt, das ist super, Dennis, und hat mich immer motiviert, nicht weil er mich zu dick oder zu unattraktiv fand, sondern weil er eben immer trotzdem weiter Sport gemacht hat, mit Capoeira, mit Laufen. Er ist auch immer viel laufen gegangen. Auch die Jungs sind super sportlich. Sie machen Unihockey und Capoeira und ja. Und dann, als ich die Schuhe angezogen habe und da laufen ging, da habe ich gewusst, ziehe ich so schnell nicht wieder ab. Das möchte ich nicht mehr missen. Und ich mache es jetzt einfach und schau mal, wo meine Grenzen sind und akzeptiere die Grenzen auch und schau mal, was es mit meinem Körper so macht. Und war ganz spannend, weil anfangs musste sich mein Körper, hatte dann zuerst schon gesagt, hey, halt mal, was machst du da, Denise? Hatte auch ein bisschen stärkere Symptome durch den Dopaminverbrauch zusätzlich durch den Sport und hat sich dann aber flott wieder eingependelt, also auf dem neuen Niveau. Also das hat sich dann wieder gelegt. Ich habe dann auch meine Schwester, die ich tatsächlich angesteckt habe, die aber auch ein bisschen stärker betroffen ist von Parkinson als ich, die Jüngere, angesteckt mit dem Trailrunning und auch sie vorgewarnt, dass das sein könnte und sie keine Angst davor haben sollte, sondern einfach weitermachen soll, auf ihrem Niveau vorsichtig beginnen. Und so klappt das. Mal besser, mal schlechter, mal kriege ich ein paar Kilometer mehr hin, mal muss ich abbrechen, weil ich merke, ups, jetzt kommt, glaube ich, eine Dystonie. Mal bin ich auch schon eine Stunde im Wald sitzen geblieben, weil die Dystonie da war. Da war ich aber selber schuld. Ich hatte die Medikamente wieder ein bisschen zu spät genommen. Ich wollte aber raus. Mein Mann hat gesagt, komm, die Chance ist da. Heute Abend kannst du es. Das ist ja herrlich. Und ich so, ja, ich weiß, aber es könnte sein, dass eine Dystonie kommt. Dann habe ich gedacht, na ja, dann kommt sie halt. Das ist ja ein schöner Abend und ich genieße es. Und ich war dann da. Und dann hat sie sich wieder gelöst und ich bin die restlichen Kilometer nach Hause gelaufen.
Das heißt,
Genau.
wie lange sind denn momentan deine Läufe in Zeit oder in Kilometern? Wie muss man sich das jetzt
Ja.
vorstellen, dass man so einen Überblick mal kriegt?
Genau, also es sind so zwischen 200 bis 400 Höhenmeter in circa 45 Minuten. Das sind so nicht sehr lange Sequenzen, aber so zwischen 4 und 10 Kilometer im Moment.
Ist doch
Mal ein
super.
bisschen, ja, genau. Also ich finde auch, mal sind sie kürzer, mal sind sie länger, kommt auch ein bisschen auf unsere Tagesstruktur als Familie an. Wir lösen uns auch manchmal ab, dass ich erst rennen gehe, dann geht mein Mann anschließen oder meine Kinder kommen manchmal auch mit mir mit oder ja, ganz unterschiedlich und es macht wirklich sehr viel Spaß und genau. Und meine ersten Läufe habe ich auch schon hinter mir und habe da wirklich, wirklich wieder Freude bekommen am
Ja, um
Ganzen.
das mal hier zu sagen und ein bisschen mal hier nichts unter den Scheffel zu stellen, bis zur Mitte Juni 7 Kilometer gelaufen mit 400 Höhenmeter bei
Ja,
einem
genau.
Wettkampf und bist gleich mal Zehnte von 20 Frauen geworden.
Ja,
Also holla, holla,
genau.
holla. An dieser Stelle wirklich Chapeau. Natürlich wollen wir
Danke.
nicht immer Leistung betonen, klar,
Ja,
das können andere machen, aber es ist einfach an diesem Kontext jetzt mit der Krankheit oder mit dem Syndrom, Entschuldigung, zu leben und da dann trotzdem dich wieder so ein Ehrgeiz packt, das ist doch total schön, um auch
Ja.
zu sehen, ah, was leistet dein Körper, was ist da drin,
Genau,
ja, und dass es dir dabei
genau.
trotzdem gut geht.
Und der tolle Nebeneffekt ist, dass ich alle um mich herum inspiriere, auch laufen zu gehen.
Ja.
Also angefangen bei meinen Kindern, aufgehört bei meinen zwei Schwestern und Freundinnen. Und es ist wirklich lustig. Meine zwei Söhne haben einen Lauf mitgelaufen, der aber sehr kurz war für sie. Es war so lustig. Und sie haben das super absolviert. Und ja, genau. Es war wirklich, es ist eine tolle Sache.
Ja, sehr schön. Also eine sehr positive Wendung nochmal zu allen anderen auch. Jetzt haben wir
Genau.
im Vorgespräch kurz noch über deine letzte Schwangerschaft ein bisschen gesprochen. Dein jüngster Sohn ist jetzt 2,5, das heißt, die
Genau.
Schwangerschaft liegt dann fast 3 Jahre zurück.
Ja.
Wie ist es dir denn überhaupt gegangen, so nach dieser Schwangerschaft? Weil ja viele Frauen ganz schnell wieder anfangen. Und wie war das denn bei dir?
Ja, also ich habe gemerkt, der Alltag fordert recht viel Tribut von mir, auch mit den zwei größeren Kindern, die ich schon hatte. Und ich war einfach energetisch völlig ausgelaugt abends und hatte wirklich echt nicht die Energie oder die Kraft, noch etwas zu tun. Trotzdem wollte ich, habe immer Yoga gemacht, einmal die Woche und auch selber ab und zu mit einer App. Und ich habe wie gemerkt, ich bin erschöpft, körperlich erschöpft. Und mein Mann hat auch da wieder immer wieder nie aufgegeben, immer wieder Zuspruch gegeben. Versuch's doch mal mit Sport. Und ich habe immer gesagt, aber ich schaffe das nicht. Ich habe keine Energie. Ich wüsste nicht, wenn. Zeitlich liegt es nicht drin und hatte allerlei Ausreden. Und manchmal war ich abends so K.O., dass mich meine Beine fast nicht getragen haben. Ich habe dann so richtig schwere Beine gehabt. Und das war gar nicht schön, weil kannte das von mir gar nicht. Und eigentlich wollte ich und ich konnte nicht. Konnte das einfach nicht, ja, die Energie nicht aufbringen. Und dann bin ich letzten Sommer im Campen einer inspirierenden Frau begegnet. Sie war Sport oder ist Sportlehrerin, Mama von drei Kindern, und sie hat mir wirklich zugepflichtet und gesagt: Schau, Denise, du musst nicht von 0 auf 100 wieder loslegen. Ich brauchte selbst nach dem dritten Kind 3 Jahre lang, bis ich wieder Kraft und Energie hatte, irgendetwas zu tun. Und niemand versteht, dass der keine Kinder hat, wie schwer der Körper arbeiten muss bei diesen Schwangerschaften. Lass dir die Zeit, nimm dir Zeit. Wichtig ist einfach, dass du wieder zurückfindest zum Sport, weil der tut dir so gut, gerade jetzt mit deiner Krankheit. Und das bejahen auch alle Ärzte und Neurologen, dass zusammen mit der Krankheit es enorm wichtig ist, in der Bewegung zu bleiben. Und genau, dann habe ich Ihre Empfehlung wahrgenommen, habe mich dann auch wirklich im Oktober im Fitnesscenter angemeldet und wie gesagt, Spinning-Klassen besucht und dann Anfangsjahr die Schuhe angezogen und bin wieder raus. Und mit der Ernährungsumstellung und alles hat mich das einfach wieder inspiriert, ein gesünderes und vitaleres Leben zu genießen. Und plötzlich geht es auch mit der Zeit auf.
Ja, komisch, ne? Vorher alles
Komisch,
ausreden,
ja,
plötzlich ist
genau.
die Zeit da.
Ja, genau. Das
Das
ist
kennen wir
lustig.
alle, ja.
Ja.
Wenn man fährt, was brennt, dann findet man mehr als genug Zeit für die Dinge, ja.
Genau, und das ist übrigens auch ein Lebensmotto von mir. Wenn du irgendetwas erreichen willst, dann schaffst du es auch.
Das
Auf
heißt,
irgendeinem Weg.
deinem Ziel, der Halbmarathon, steht letztendlich ja auch nur ein bisschen Dauer und gutes Training irgendwie dazwischen. Wann hast du denn vor, diesen Halbmarathon anzugehen? Hast du vielleicht schon einen ausgesucht, wo du sagst, ah, das gibt mir jetzt einen Fokus im Herbst oder nächstes Jahr, diese Distanz mal anzugehen?
Also dieses Jahr werde ich ihn ganz sicher nicht absolvieren, weil wie die Sportlehrerin auch gesagt hat, ich möchte das Training nachhaltig und langsam aufbauen und mir auch die Zeit geben, dem Körper die Zeit geben, sich langsam an längere Strecken zu gewöhnen und ich muss auch schauen, wie das mit dem Dopaminhaushalt aufgeht. Aber ich habe da schon etwas im Fokus und zwar nächsten Sommer. Das ist, mein Schwager hat, der übrigens Ultramarathon läuft, der hat mir da gesagt, dass es in seiner Umgebung erstmals einen coolen Halbmarathon geben wird und den werde ich vielleicht, also das ist mein Ziel. Ob ich dann da laufend, kriechend oder rennend durchmache, das weiß ich noch nicht. Aber den habe ich mir schon ins Auge gefasst und da, mit dem liebäugle ich so im Hintergedanken. Ich werde im Herbst allerdings noch ein Weekend machen mit meiner besten Freundin in der Innerschweiz, ein Trail and Yoga Retreat mit so Technikkursen, ja, auf der Rigi mit Gratbesteigung und ja, auf das freue ich mich jetzt erst auch einmal und auf den zweiten Lauf, den ich mich noch ange oder dritten, für den ich mich noch angemeldet habe, der ist bereits schon ein bisschen länger, der ist 11 Kilometer, der wird im August stattfinden. Der ist hier in der Umgebung, Klosters Madrisa, genau. Und dann werde ich im Herbst noch einmal einen Lauf machen, der ist auch so 11, 12 Kilometer im Albulatal. Aber eins nach dem anderen. Ich
Klingt
möchte mich
aber
da nicht
ideal.
unter Druck setzen.
Ja, das
Genau.
klingt auch gar nicht so eher, dass du gerade so im Flow, im Spaß bist, realistische Ziele
Genau.
angehst, deinen Körper nicht gleich überforderst über die Grenzen, sondern etwas tust, was du gut wegstecken kannst. Und auch
Genau.
dich jetzt ein Jahr vorzubereiten im Halbmarathon mit dem, was du alles gemeistert hast, ist doch völlig okay und das wirst du sicherlich
Genau.
schaffen.
Genau. Und ich bin auch der Meinung, dass man, das schreibst du auch so schön in deinem Buch, wer eine langjährige Karriere mit dem Trailrun aufrechterhalten möchte, sollte seinen Körper nicht an die Grenzen trimmen, sondern wie deine Eltern auch so schön kurze, gemütliche Strecken. Man darf auch mal stehen bleiben und Fotos schießen. und einfach das Laufen genießen und nicht immer auf Hochdruck und ja, eben ich darf das ja auch nicht mit meinem Körper oder sollte es nicht. Und ich denke, es ist dann ein Genuss für dich, wenn du das geben kannst, was dein Körper auch geben kann. Und das Mentale muss enorm mit dem Körper einhergehen und übereinstimmen. Genau.
Ja, also für mich klingt deine Geschichte so oder auch du als Person, ich sehe dich ja jetzt, du bist wirklich ein sehr positiver Mensch mit einer tollen Ausstrahlung, du lachst sehr viel, es ist
Danke.
sehr echt, du wirkst sehr, wie man so schön sagt, geerdet, so in, wirklich in deiner
Ja.
Mitte, das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern weil es wirklich so rüberkommt. Und ja, das ist wirklich ein Beispiel dafür, genau wie du sagst, der Mindset spielt so eine große Rolle in dem, was wir tun. Und wenn diese
Genau.
Geschichte irgendwie inspiriert, zumindest dann würde ich gerne an dieser Stelle sagen, wirklich das Leben mehr auszukosten, mehr Ja zum Leben zu sagen.
Ja.
Oder mit deinem Zitat, um es dazu nochmal zu benennen, das Leben ist toll, das eigene Leben auch
Ja.
toll zu finden. Das kann ein
Genau.
wichtiger Schritt dahin sein. Was
Ja.
kannst du denn den Hörern noch mit auf den Weg geben, so was dir vielleicht selber noch wichtig ist, einfach was dir gerade so spontan einfällt?
Ja, also ich finde es eben, wie schon einige Mal gesagt, sehr wichtig, dass du mit deinem Körper eins bist und ihn geduldig behandelst und einfach auf dich selber hörst, auch auf deine innere Stimme. Mir hat mal ein guter Arzt gesagt, hör immer auf deine Intuition, dein Bauchgefühl, denn das stimmt immer. Egal in welcher Phase oder in welcher Lebenssituation du bist. Und das hat bei mir auch immer gehalten, verhebt haben, wollte ich sagen, das ist Schweizerdeutsch. Und das möchte ich den Leuten auch eigentlich auch auf den Weg geben. Und was das Zweite ist, auf den Weg zu geben, ich bin eine sehr unvoreingenommene Person, die eigentlich ziemlich offen auf Situationen und auf Menschen zugeht und erst einmal abwarte und das Geschehene auf mich zukommen lässt, bevor ich urteile. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil nichts stresst mehr als Vorurteile. Genau, mit Liebe in die Welt gehen und die Liebe raustragen. Das
Sehr
ist sehr
schön.
wichtig, ja.
Kann man dich denn irgendwo erreichen? Bist du auf Social Media Kanälen oder mit irgendwas anderem, mit deiner Tragebeutel
Nein,
Seite?
das
Gibt es?
mache ich leider nicht mehr.
Ah, okay. Sonst irgendwie
Nein. Ich
anzutreffen?
habe bewusst kein Instagram und ich habe bewusst kein TikTok aber ich bin aufgrund meiner Vergangenheit noch verknüpft mit Facebook, weil ich 3 Jahre in den USA war und da auch noch Freunde habe. Vielleicht findet man mich auf Facebook, jeder darf mich anschreiben. Genau. Und sonst hinterlasse ich gerne meine E-Mail.
Dann packe ich das einfach in die Shownotes, deine Facebook-Seite, wenn dich da jemand kontaktieren möchte und deine E-Mail-Adresse auch. Das ist super, auf jeden Fall.
Cool. Freue
Ah,
ich mich
vielen
sehr.
Dank für dieses
Ja,
tolle Gespräch,
gerne.
liebe Denise, und vielen Dank, dass du einfach mit deiner Geschichte zu mir gekommen bist. Ganz, ganz inspirierend.
Schön.
Vielen Dank.
Danke dir auch vielmals. War wirklich schön.
Alles Gute dir weiterhin auf deinem Weg.
Ja, danke vielmals.
Ciao, tschüss.
Tschüss, ciao.